Ü1 am Nachmittag.
Ein Priester als Bundeskanzler? Heute ein absolutes No-Go. Vor einem Jahrhundert in der Ersten Republik hierzulande war es eine Selbstverständlichkeit. Das ist eines der Themen in dieser Stunde bei Alexandra Mantler. Und es geht auch um den Walzerkönig und Trennung.
Im Fokus: Religion und Ethik.
Was wäre ein Jahreswechsel ohne ihn, ohne den Donauwalzer? Sein Schöpfer Johann Strauss Sohn ist bis heute ein Teil der österreichischen Identität. Sein 200. Geburtstag wurde daher 2025 ein ganzes Jubiläumsjahr lang gefeiert. Wir beschäftigen uns heute mit seiner Scheidung und Wiederverheiratung, die dank der Tücken des katholischen Eherechts dazu geführt haben, dass der Walzerkönig aus Wien als evangelischer Untertan des Herzogs von Sachsen, Coburg und Gotha, also als Deutscher, gestorben ist. Eine Reprise aus dem Johann Strauß Jahr 2025. Davor steht ein anderer bedeutender Österreicher im Mittelpunkt, der aus der österreichischen Erinnerungskultur praktisch verschwunden ist. Der 150. Geburtstag von Bundeskanzler Ignaz Seipel wird am 19. Juli wohl weitestgehend unbeachtet vorübergehen. Der katholische Priesterpolitiker hat als Regierungschef und Obmann der christlich-sozialen Partei die Erste Republik maßgeblich geprägt. Was bisher nur in Fachkreisen bekannt war, Seipel hat viele Jahre ein Tagebuch geführt, in dem der vielgeschmähte Prälat ohne Milde aufschlussreiche Einblicke in sein Seelenleben gewährt. Im Herbst sollen Seipels Tagebücher zum ersten Mal wissenschaftlich aufgearbeitet in Buchform erscheinen. Markus Feinfurter hat schon vorab einen Blick hineingeworfen.
Donnerstag, 29. Juli 1920. Heute will ich über meine verschiedenen Ämter nachdenken. Erstens Abgeordneter. Zweitens Superior. Drittens Professor. Viertens Leiter der Caritas Socialis. Vor allem und über allem müsste doch der Priester stehen.
Mit seiner Berufung als Priester hat der Politiker Ignaz Seipel von Anfang an gerungen, wie ein erstes Zitat aus seinem Tagebuch bereits angedeutet hat. Tag für Tag gibt er sich selber Rechenschaft und er hinterlässt damit ein ausgesprochen spirituelles Selbstzeugnis. Wie kein anderer personifiziert Bundeskanzler Ignaz Seipel den politischen Katholizismus dieser Zeit in Österreich, der noch lange nachwirken sollte. Als Priesterpolitiker steht er neben anderen Persönlichkeiten wie Luigi Sturzo in Italien oder Ludwig Kahrs in Deutschland, um nur zwei internationale Beispiele zu nennen. Die Theologin Regina Pollack benennt aus heutiger Sicht zwei wesentliche inhaltliche Kritikpunkte.
Das eine ist einmal, ich meine, da war er ein Kind seiner Zeit, ist dieses autoritäre Politikverständnis. Und die andere Facette, aber das haben wir auch nicht nur in Österreich, ist einfach dieser unglaubliche Affekt gegen alles, was von links kommt, was sich darauf zurückführen lässt, dass die marxistische Ideologie oder der Kommunismus eo ipso atheistisch sind. Und dieser Atheismus war auch dem Seipel und vielen anderen ein derartiger Dorn im Auge, dass man nicht gesehen hat, dass es da in diesen politischen Anliegen, Stichwort Gerechtigkeit und Gleichheit und Verteilung, durchaus Überlappungen mit der christlichen Botschaft gibt.
Die Person Ignaz Seipel wird bis heute kontroversiell diskutiert. Auf der einen Seite steht 1922 die Völkerbundanleihe mit 650 Millionen Goldkronen und einem radikalen Sparkurs unter internationaler Aufsicht wird die Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg beendet, das Budget saniert und die Einführung des Schillings statt der Krone vorbereitet. Auf der anderen Seite steht der Prälat ohne Milde seit dem Justizpalastbrand am 15. Juli 1927. Das Unheil beginnt Monate davor in Schattendorf im Burgenland. Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen dem Republikanischen Schutzbund, dem bewaffneten Arm der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und der Frontkämpfervereinigung vom rechten Rand des politischen Spektrums werden ein Mann und ein sechsjähriger Bub getötet. Der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter endet mit einem Freispruch, der in Wien einen regelrechten Volksaufstand auslöst. Der Justizpalast, gleich neben dem Parlament, wird gestürmt und angezündet. Die Polizei schießt in die Menge. Mehr als 80 Menschen kommen ums Leben. Viele machen den Bundeskanzler persönlich für die Katastrophe verantwortlich. Seine Worte dazu, wenige Tage danach im Nationalrat, hängen ihm bis heute nach.
Verlangen Sie nichts vom Parlament und von der Regierung, was den Opfern und den Schuldigen an den Unglückstagen gegenüber milde erscheint, aber grausam wäre gegenüber der verwundeten Republik.
So steht neben dem Schilling-Prälat auch der Blut-Prälat, der Prälat ohne Gnad oder eben der Prälat ohne Milde. Doch sogar als Hauptperson auf der brutal turbulenten innenpolitischen Szene dieser Tage findet Ignaz Seipel jeden Abend die Zeit für sein Tagebuch. Die Absicht dahinter hält er selbst in seinem ersten Eintrag am 19. Februar 1916 fest.
Bisher habe ich nie ein Tagebuch geführt. Ich fürchtete mich vor dem Zwang, es fortführen zu müssen, wenn ich einmal eines angefangen hätte. Noch mehr fürchtete ich, es würde bei meiner Neigung zur Selbstbespiegelung viel Unwahres und Unechtes enthalten. Nun will ich aber doch den Versuch wagen. Vielleicht hilft mir das Tagebuch zu einer besseren Selbstkontrolle und damit zu einer gewissenhafteren Ausnützung der Zeit.
Und so notiert er in seiner Zeit als Bundeskanzler als Bilanz für das Jahr 1928.
Zelebriert 367, Trauungen 9, Taufen 3, Beichten 46, Pontifikalämter 3, Pontifikalsegen 14, Fahnenwein und ähnliche Funktionen 24, Reden 229, Reisen außerhalb Wien 44, krankheitshalber zu Hause geblieben 8 Tage.
Priester in der Politik, genauer gesagt römisch-katholische Priester in der Politik, waren damals eine Selbstverständlichkeit. Johann Nepomuk Hauser war 19 Jahre lang Landeshauptmann von Oberösterreich. Und Michael Paulitsch war bis 1934 Abgeordneter zum Nationalrat, um nur zwei weitere Beispiele zu nennen. Ignaz Seipel ist von 1921 bis 1930 Obmann der Christlich-Sozialen Partei, aus der nach 1945 die Österreichische Volkspartei hervorgehen sollte. Ein zumindest offizielles Ende findet die enge Bindung der katholischen Kirche an eine Partei erst 1952 mit dem viel zitierten Mariazeller-Manifest.
Das Mariazeller-Manifest 1952, eine freie Kirche in einer freien Gesellschaft, wo sehr klar festgehalten wird, dass die Kirche willens ist, mit unterschiedlichen Parteien, wenn diese gemeinsame Interessen vertreten, zu sprechen und auch zu kooperieren. Aber das hat dann inhaltliche Positionen und die müssen dann entlang der Normen, die uns in unserer Tradition vorliegen, durchdiskutiert werden.
Regina Pollack forscht und lehrt an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Damit sei aber keine Äquidistanz gemeint.
Also das Wort Äquidistanz ist eigentlich nicht passend, weil hier quasi so eine Neutralität oder ein gleicher Abstand zu allen Parteien formuliert wird. Und das trifft so nicht zu, sondern das Kriterium sind quasi die auf Normen beruhenden Interessen, die jetzt die Kirche oder die Katholiken und Katholikinnen haben und wo sie dann natürlich schauen, wo gibt es jetzt Parteien, die diese Interessen auch vertreten und mit denen kann man dann sprechen.
Politisches Engagement ist für Katholikinnen und Katholiken an sich eine bleibende Verpflichtung. Bei Amtsträgern, wie Prälat Seipel einer war, sieht Regina Pollack aber eine fatale Verwechslungsgefahr.
Ja, weil in meinem Verständnis der christliche Glaube zwar politisch insofern ist, als er mitverantwortlich ist für eine gerechte Gestaltung der Gesellschaft, aber sobald man eine parteipolitische Funktion hat, muss man auch deren parteipolitische Interessen vertreten. Und das erweckt quasi dann durch das Amt den Eindruck, als wäre quasi eine bestimmte parteipolitische Position ident mit den politischen Positionen der Heiligen Schrift und der katholischen Tradition, und das ist so nicht.
Die Tagebücher vom Prälat Ignaz Seipel gewähren jetzt Einblick in sein Seelenleben. Bisher waren sie nur auszugsweise und antiquarisch zugänglich, in einer unmittelbar nach seinem Tod erschienenen Biografie, verfasst von seinem langjährigen Wegbegleiter Rudolf Blümel, ebenfalls ein Priester. An der Katholisch-Theologischen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz wurden die Tagebücher jetzt wissenschaftlich aufgearbeitet. 2400 Seiten in 13 kleinen Taschenkalendern mussten dafür zuerst einmal aus der alten Kurrentschrift transkribiert werden. Und weil Seipel besonders akribisch seine Treffen und Besprechungen notiert hat, waren mehr als 4000 Personen zu identifizieren.
Nicht immer sind die Personen klar zuortbar. Verwendet oft nur die Nachnamen Schmidt, Batterschmidt, Dr. Schmidt. Das ist also die Aufgabe im Zuge dieser wissenschaftlichen Edition, diese Namen in den zeitlichen, kirchlichen Kontext einzuordnen.
Und in 90% der Fälle sei dies auch gelungen, sagt die Projektleiterin Michaela Sohn-Kronthaler.
Manchmal sind die Namen klar zuortbar. Biffel, das ist klar, das ist der Wiener Kardinal, eine kongeniale Persönlichkeit, mit der er Zeit seines Lebens verbunden war. Und Seipel und Biffel gehören ja zu den großen, bedeutenden Persönlichkeiten in der Zwischenkriegszeit der österreichischen Kirche.
Der enge Kontakt zum Wiener Erzbischof zeigt sich im Tagebuch nicht nur in der Anzahl der Erwähnungen.
Zum Beispiel, bevor es zu Koalitionsverhandlungen kommt, geht Seipel zu Biffel.
Sagt der Theologe Markus Zimmermann, der seit Jahren mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Tagebücher beschäftigt ist.
Es steht nicht da, was Sie besprochen haben, und dann sofort Koalitionsverhandlungen mit den Großdeutschen, mit den Sozialdemokraten. Also es gibt da schon einen sehr regen Austausch.
Aber es bleibt bei Andeutungen, die wohl in erster Linie Ansatzpunkte für weitere Forschungstätigkeit sein werden. Wenig Aufschluss gibt das Tagebuch über Seipels Haltung zum Antisemitismus, der in seiner Partei damals ausgesprochen virulent gewesen ist. Das Tagebuch belegt aber immerhin rege Kontakte zu Jüdinnen und Juden.
Und ganz normal, also da hat es nichts gegeben, das ist von Psychologen, Frenkel zum Beispiel oder so, also das hat ihn nicht veranlasst, jetzt irgendwie solche Personen zu meiden oder irgendetwas dergleichen.
Kein anderer Bundeskanzler konnte sich in den turbulenten Tagen der Ersten Republik so lange im Amt halten wie er. Vom 31. Mai 1922 bis 20. November 1924 und noch einmal vom 20. Oktober 1926 bis zum 4. Mai 1929. Also insgesamt ziemlich genau 5 Jahre lang. Ein römisch-katholischer Priester und Professor für Moraltheologie mit dem persönlichen Ehrentitel eines Prälaten. Verboten war das im Grunde auch damals. Schon das kirchliche Gesetzbuch von 1917 untersagt es Klerikern ausdrücklich, Ämter anzunehmen, die eine Teilhabe an der Ausübung weltlicher Gewalt mit sich bringen. Allerdings erteilten die zuständigen Bischöfe damals großzügige Ausnahmegenehmigungen. Und so wurde Prälat Ignaz Seipel schon 1918 Minister für soziale Fürsorge in der letzten Regierung unter Kaiser Karl und dann 1930 noch Außenminister. 1919-1920 gehörte er der konstituierenden Nationalversammlung an. Danach war er bis zu seinem Tod Abgeordneter zum Nationalrat. Gleichzeitig leitete aber auch die Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis, gegründet von Hildegard Burian, damals oft Seipel-Schwestern genannt. Außerdem ist er Superior der Dienerinnen des Heiligsten Herzen Jesu im Herz-Jesu-Spital im 3. Wiener Gemeindebezirk. Und dort, in der Kainergasse, hat er auch gewohnt. Und dort zelebriert er nach Möglichkeit auch jeden Tag um 7 Uhr früh die Heilige Messe, wie er penibel in seinem Tagebuch notiert. Nach dem Justizpalastbrand beginnt der Priesterpolitiker verstärkt, seine Doppelrolle zu reflektieren, wie sein Tagebuch belegt.
Ganz genau, und das in zweierlei Hinsicht, nämlich quantitativ und qualitativ. Also quantitativ in der Fülle dieser Reflexionen über sein Priestersein, also wirklich in der Menge des Geschriebenen, und qualitativ auch in der Dichte.
Sagt der Theologe Markus Zimmermann. Der Bundeskanzler zieht sich im August 1927 für eine Zeit der Besinnung zurück, wie es für jeden Priester Vorschrift ist. Er geht auf Exerzitien.
Die dürften schon länger ausgemacht sein, also das ist jetzt nicht die Reaktion, wie Mannhauert steht, auf dieses schreckliche Ereignis. Und ausgehend von diesen Exerzitien beginnt schon während der Exerzitien eine sehr ausführliche Reflexions- und also vielleicht kann man auch von einer Identitätskrise sprechen. Wie kann dieses Geschäft der Politik Hand in Hand gehen mit seinem Priestersein? Und sein Priestersein ist ja durchaus ein Habitus, also im mehrfachen Sinne. Also nicht nur ein anerzogener Habitus, sondern er sieht sich existenziell als Priester.
Wie steht es mit meinem Priestertum? Was war ich alles? Was bin ich? Welche Ämter suchte oder mied ich? Welche priesterlichen Funktionen übe ich aus, welche nicht? Wie benütze ich die Gelegenheiten, die sich von selbst aufdrängen, auf die Seelen, für Gott, für die Kirche zu wirken?
Notiert Seipel am 9. August 1927 in sein Tagebuch.
Trage ich eine Schuld, dass sich mein Leben von der Seelsorge wegentwickelt hat? Ist, was ich in meinem Leben erfahre an Gutem und Bösem und namentlich Ruhm und Schein, eine Strafe für eine solche Schuld?
Und am 11. August schreibt Seipel:
Bei dieser Gelegenheit fällt mir ein, dass ich gewisse Menschen ohne Grund, wegen ihrer allgemeinen Einstellung, zur Massa Damnata rechne, ohne irgendwie an ihre Bekehrung zu denken und dafür etwas zu tun. Politik und Seelsorge. Beten für die Sozialdemokraten. Nicht nur verschleiert für Freunde und Feinde, nicht nur für die Verführten, sondern für die Verführenden.
Nach dem Justizpalastbrand kommt zum ersten Mal auch Kritik aus den eigenen Reihen, von der Jugendbewegung Neuland und von ihrem Mitbegründer Michael Pfliegler.
Starke Kritik an meiner Politik. Was kann ich tun? Losgehen? Ignorieren? Besser ernstlich studieren und auseinandersetzen. Ich will von nun an nicht nur Lobesartikel sammeln, sondern die kritischen Stimmen. Die Schuld, dass im eigenen Lager solche Widersprüche laut werden, gerade in einem Zeitpunkt, in dem alle Kräfte konzentriert sein sollten, die habe ich selbst. Ich habe bisher die Suchenden nicht aufzuklären gesucht, aus Zeitmangel zurückgestoßen, selbst in den Tag hineingelebt, ohne Überprüfung der Grundsätze. Und wo sie mir klar waren, mich mit ein paar Andeutungen begnügt. Es war in all dem viel Bequemlichkeit und Führerdünkel.
Doch Kritik kann Seipel nicht mehr erschüttern, sagt der Theologe Markus Zimmermann.
Was ihn, glaube ich, schon erschüttert hat, ist diese Austrittswelle, die auch medial befeuert wurde, wo es gegen die sogenannte Seipelkirche ging. Und da haben wir diese Verbindung. Also Seipel wird nicht als Politiker angegriffen, sondern er wird mit der Kirche gleichgesetzt und es muss dann gegen die Seipelkirche gehen. Und da, das ist ein Schlag in sein Verständnis von Priester sein und Kirche, wie er sie versteht.
Und so notiert er am 11. September 1927 nur ein paar Schlagworte.
Frage, ob ich die Abfallhetze wegen meiner Person nicht doch ernster nehmen sollte. Wen fragen? Wirkung? Politisch und kirchlich?
Ignaz Seipel stammt aus eher bescheidenen Verhältnissen. Geboren wird er am 19. Juli 1876 in Wien. Drei Geschwister sterben früh, seine Mutter verliert er im Alter von 3 Jahren. Sein Vater arbeitet zumindest eine Zeit lang als Fiaker, was Seipel später gerne anführt, wenn er als Kanzler die Staatskutsche zu lenken hat. Seine akademische Karriere beginnt er an der Universität Wien beim Moraltheologen Franz Martin Schindler, eine der prägenden Gestalten der frühen christlich-sozialen Bewegung. Schon vor seinem 40. Geburtstag wird bei Seipel Diabetes diagnostiziert. In seinem Tagebuch berichtet er immer wieder vom typisch quälenden Durst.
Wieder viele Diabetes-Symptome und Gefühl des Krankseins. Habe Obst, Milch und Butter bereits aufgegeben.
Und immer wieder notiert er Vorwürfe gegen sich selbst.
Umgang mit Menschen, Nervosität und Ungeduld noch immer sehr stark. Arbeit, Diät, Beurteilung meiner selbst, Empfindlichkeit, Geschwätzigkeit, Eitelkeit.
Immer wieder geht es dabei um Selbstkontrolle.
Wie könnte ich mehr Zeit zur Verfügung haben? Mittagsruhe, Dauer der Essenszeit, der Zeitungslektüre und so weiter. Früh aufstehen, überflüssiges Plaudern bei Besuchen.
Am 1. Juni 1924 wird ein Attentat auf Seipel verübt. Das Projektil bleibt in der Lunge stecken und kann nicht mehr entfernt werden. Am 2. November 1927 notiert er in sein Tagebuch:
Warum arbeite ich eigentlich? Aus Zwang, weil ich mich der Arbeit nicht erwehren kann. Aus Gewohnheit, vor allem aber aus Eitelkeit. Wo ich durchschlüpfen kann, schlüpfe ich durch. Mittagspause, Abendstunde. Eine wirklich erkannte und anerkannte Pflicht erfüllt man anders. Mein Verhalten ist sehr töricht. Ich trage den ganzen Druck der Arbeit, ohne mir ihr Verdienst zu sichern.
1930 wird auch noch Tuberkulose bei ihm diagnostiziert. Bald kann er die Messe nur noch sitzend zelebrieren.
Vormittags per Auto in der Kainergasse. Abschied von den Müttern. Unerhört schwach und angegriffen. Körpergewicht 58,8 Kilogramm.
Die letzten Wochen seines Lebens verbringt er im Sanatorium Wienerwald im Piestingtal. 9 Tage vor seinem Tod, am 2. August 1932, dann der letzte Eintrag in sein Tagebuch.
Nicht zelebriert. Nachmittags Dr. Kraus. Ein Besuch.
Am 30. November 1933 beschließt die katholische Bischofskonferenz den Rückzug aller Priester aus der Politik. Innerhalb von 14 Tagen müssen sie ihre Ämter und Mandate zurücklegen. Über die Motive für diesen Schritt wird bis heute spekuliert. Zum einen steht ein neues Konkordat mit dem Heiligen Stuhl vor dem Abschluss. Das Verhältnis zwischen Staat und katholischer Kirche in Österreich wird damit wieder auf ein völkerrechtlich abgesichertes Fundament gestellt. Die Kirche braucht also keine Priester mehr, die ihre Interessen in der Politik vertreten. Zum anderen regiert Bundeskanzler Engelbert Dollfuß zu diesem Zeitpunkt bereits autoritär. Will man sich also quasi nicht die Finger schmutzig machen? Ignaz Seipel ist zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als ein Jahr tot. Was er vom sogenannten Ständestaat gehalten hätte, darüber lässt sich also nur spekulieren. Seine Weggefährtin Hildegard Burian lässt ihm in Wien eine eigene Gedächtniskirche errichten, auf dem Vogelweidplatz, heute direkt hinter der Wiener Stadthalle gelegen. 1934 wird dann in der Gruft neben ihm Bundeskanzler Engelbert Dollfuß beigesetzt. Nach dem Anschluss an das Dritte Reich 1938 wird die Kirche zu einer Art Wallfahrtsort, sehr zu Missfallen der neuen Machthaber. Seipels Leichnam wird daher auf den Zentralfriedhof umgebettet. Dollfuß findet seine letzte Ruhestätte schließlich auf dem Hietzinger Friedhof. Die Begriffe Seipel-Gedächtniskirche oder Seipel-Dollfuß-Gedächtniskirche sind mittlerweile aus dem Sprachgebrauch in Wien verschwunden. Und in der österreichischen Erinnerungskultur insgesamt spielt der Priester und Bundeskanzler nur noch eine sehr untergeordnete Rolle.
Mir kommt das ein bisschen vor wie der österreichische Umgang mit Erinnerungen. Ja, also alles, was irgendwie ein bisschen unangenehm, schmerzhaft und peinlich ist in politischen Belangen, beschweigt man lieber, als sich damit bewusst auseinanderzusetzen und dann auch die Stärken und die Schwächen und das, die Learning Outcomes quasi zu identifizieren, um quasi das, was gut ist, zu behalten und das, was nicht so gut war, als Lernfeld zu betrachten, um es nicht wiederholen zu müssen.
Gedanken der Theologin Regina Pollack und Musik von Wolfgang Amadeus Mozart zum Abschluss eines Beitrags von Markus Feinfurter aus dem Jahr 2022. Die Zitate aus den Tagebüchern hat Johannes Kaupp gelesen. Die Edition der Tagebücher von Ignaz Seipel, herausgegeben von Michaela Sohn-Krondaler, wird ab 14. September im Bühlau Verlag erhältlich sein. Wenn ein Priester Bundeskanzler werden konnte, dann ist es eigentlich kein Wunder, dass sich auch das österreichische Eherecht lange Zeit an die Vorgaben der römisch-katholischen Kirche gehalten hat. So eng war die Verbindung noch in der Ersten Republik und erst recht davor in der Monarchie unter dem Hause Habsburg. Das heißt, katholische Paare konnten sich zwar trennen, ja sogar vor Gericht scheiden lassen, eine zweite Ehe, eine Wiederverheiratung war danach allerdings nicht möglich. Das berühmteste Fallbeispiel ist wohl die Scheidung des Walzerkönigs, Johann Strauß Sohn, der schließlich auswandern musste, zumindest auf dem Papier, um seine Adele doch noch heiraten zu können. Doch er war keineswegs ein Einzelfall. Auch die Ehe des Malers Ferdinand Georg Waldmüller mit der Hofopernsängerin Katharina Weidner endete vor Gericht. Und aus der Familie des Theaterdichters Johann Nepomuk Nestroy ist eine böse gescheiterte Ehe aktenkundig. Der Beitrag von Markus Feinfurter beginnt daher mit einem typischen Wiener Lied über die wahre Liebe, wie es gern beim Heurigen gesungen wird.
Es sitzt beim Mondenscheine, er und sie alleine, in stockfinsterer Rauben, schwarzer Nacht. Sie macht ihm Mut ein bisschen, er raubt ihr ein Küsschen und dann wird das Liebesgeständnis gemacht.
Er tut ein typisches Wiener Couplet, wie es aus einer Posse von Johann Nepomuk Nestroy stammen könnte.
Und als die Herzen wogen, hat er erst Darschall zogen. Jetzt die wahre Liebe ist das nicht.
Allerdings ist es nicht von Nestroy, sondern von Alexander Krakauer aus der Operette Lachende Erben.
Nach der Hochzeitsfeier will der junge Freier die große Mitgift endlich einmal sehen. Da sagt der alte kläglich, Freund, es ist nicht möglich, denn ich hab kein Kreuzer im Vermögen. Der Jüngling kriegt einen Schrocken, er hat glaubt die Nocken, ist er reich, jetzt dämmert ihm ein Licht. Jetzt ist er draufgekommen, dass er's aus Lieb hat genommen. Jetzt die wahre Liebe ist das nicht.
Dafür ist der Schwester von Johann Nepomuk Nestroy etwas in der Art tatsächlich passiert. Franziska Nestroy, noch keine 19 Jahre alt, heiratet am 16. Mai 1822 in der Peterskirche in Wien einen gewissen Ignaz Edler von Hoffmann, also einen Kleinadeligen. Die Historikerin Andrea Griesebner hat den Fall näher untersucht.
Die beiden machen wie üblich einen Heiratsvertrag. Und im Heiratsvertrag, der leider in den Scheidungsakten nicht überliefert ist, im Heiratsvertrag vereinbaren sie offenbar, dass der Vater von der Franziska 1000 Gulden Heiratsgut irgendwie gibt, bloß, wenn ich mich richtig erinnere, das mütterliche Erbteil von der Franziska, bloß der junge Adelige widerlegt, dass nur mit seiner Besoldung
als Führungskraft im königlichen Brücken- und Wasserbauamt. Franziska und Ignaz folgen damit der Rechtslage im damaligen Erzherzogtum Österreich unter der Enns, also im heutigen Wien und Niederösterreich.
Die Braut bringt in die Ehe ein Heiratsgut ein und der Mann widerlegt das Heiratsgut der Braut. In der Theorie sollte das ungefähr gleichwertig sein, ja. Und das heißt, Heiratsgut und Widerlage war gedacht dafür, dass das Brautpaar den Hausstand irgendwie damit gründen kann. Ne?
Andrea Griesebner leitet das Forschungsprojekt Ehen vor Gericht an der Universität Wien. Bis dass der Tod euch scheidet. Mit diesem hohen Ideal der lebenslangen Ehe hatten die Menschen offenbar schon immer ihre Probleme. Und sie sind auch aktenkundig, denn viele dieser Probleme mussten schließlich vor Gericht verhandelt werden. Für den Zeitraum vom 16. bis zum 19. Jahrhundert werden die Bestände in Wien und Niederösterreich seit einigen Jahren an der Universität Wien systematisch erforscht. Viel scheint sich seit der frühen Neuzeit dabei nicht geändert zu haben. Untreue, sexuelle Gewalt, finanzielle Schwierigkeiten und in vielen Fällen auch Alkoholismus. Gestritten wird, wie heute, um Geld und um das Sorgerecht für die Kinder, beziehungsweise über Alimente und Unterhalt. Die einzige Lösung war damals wie heute oft die Scheidung, lateinisch Divorcium genannt. Nur hatte sie damals eine etwas andere rechtliche Bedeutung. Bei der Scheidung von Tisch und Bett wurde die eheliche Lebensgemeinschaft aufgelöst, nicht aber das Eheband, so der rechtliche Begriff. Die Ehe selbst galt als unauflöslich, ganz im Einklang mit der damaligen kirchlichen Lehre. Eine Wiederverheiratung war nicht möglich, beziehungsweise bedeutete Bigamie und Ehebruch. Aus theologischer Perspektive kommt in diese Frage erst mit der Reformation ein wenig Bewegung. Die römisch-katholische Kirche hält hingegen bis heute an der Unauflöslichkeit der Ehe fest. Geheiratet wurde praktisch ausschließlich in der Kirche bzw. in der Synagoge. Der Religionsdiener, so der Sammelbegriff, fungierte dabei gleichzeitig als Standesbeamter. Und gemeinsam mit der sakramentalen Ehe wurde auch die zivilrechtliche Ehe geschlossen. Daher waren auch primär die weltlichen Gerichte für Ehefragen zuständig. Die gedankliche Unterscheidung zwischen einer rechtlichen und einer religiösen Dimension der Ehe musste sich erst langsam entwickeln, im allmählichen Trennungsprozess von Kirche und Staat. Abgeschlossen wurde diese Entwicklung in Österreich erst mit der Einführung der obligatorischen Ziviltrauung nach dem sogenannten Anschluss im Jahr 1938. Seither zählt einzig und allein der Akt am Standesamt. Eine allfällige religiöse Zeremonie hat in Österreich keinerlei rechtliche Bedeutung mehr. Damit zurück ins Hause Nestroy, wo das junge Glück nicht lange währt, wie die Historikerin Andrea Griesebner berichtet.
Was wir aus den Unterlagen sehen können, scheint dieser junge Mann sehr eloquent zu sein, sehr attraktiv zu sein, hat aber offenbar ein Problem, er ist spielsüchtig.
Um an Geld zu kommen, versetzt Ignaz Franziskas Schmuck und kann durch andere Winkelzüge immerhin 1000 Gulden auftreiben.
Und diese 1000 Gulden hat er aber nicht verwendet, um seine Schulden zu begleichen, sondern um sich eine supermoderne Kutsche zu kaufen.
Das Paar hat mittlerweile eine Tochter. Doch am 11. Februar 1827, keine 5 Jahre nach der Hochzeit in der Peterskirche, verlässt Ignaz seine Frau. Er hinterlässt nur einen Brief. Demnach ist er nach Dalmatien abgereist.
Aus der Scheidungsklage lernen wir, dass er offenbar nicht nach Dalmatien abgereist ist, sondern nach Ungarn, weil er kurze Zeit später in Pest verhaftet wird. In Pest wird er dann wegen schweren Betrugs zu einer 3-jährigen Kerkerstrafe verurteilt und sitzt dann im Gefängnis.
Und dazu kommt noch, sein Adelstitel ist nicht echt. Den hat sich Ignaz nur mit gefälschten Papieren erschlichen.
Trinke, Liebchen, trinke schnell, trinken macht die Augen hell.
Eine berühmte Aufforderung aus der Operette Die Fledermaus von Johann Strauss Sohn, die in die noch berühmtere Feststellung mündet.
Glücklich ist,
Vielleicht wäre Johann Strauss' Sohn tatsächlich glücklicher geworden, wenn er seine Scheidung einfach vergessen hätte. Gewarnt ist er jedenfalls gewesen, denn die Eheprobleme seiner Eltern, von Anna, geborene Streim, und dem ersten Walzerkönig, Johann Strauss' Vater, haben seine Berufswahl wesentlich beeinflusst.
Plötzlich wird er Musiker, ja, um seiner Mutter zu helfen gegen den untreuen Vater,
sagt der Jurist Eduard Strauss, Urgroßneffe von Johann Strauss' Sohn.
Weil der Vater hat sich halt eine Zweitfamilie gegönnt mit der Emilie Trampusch. Und 2 Monate nach meinem Urgroßvater Eduard Strauss kam schon die erste Tochter von Emilie Trampusch mit Johann Strauss' Vater zur Welt. Alle wussten das, ganz Wien wusste es, natürlich auch die Mutter Strauss, und die war natürlich nicht erfreut und musste dann immer kämpfen um die Alimente für ihre Kinder, weil sie war ja abhängig. Und dann kam eben dadurch, dass Josef Langer 1843 gestorben war, die Chance, diesen Platz einzunehmen. Und da hat die Mutter sicher gesagt, Schani, oder wie immer sie ihn genannt hat, mein lieber Sohn, spring doch da hinein, hör auf mit deinen Bankstudien, bilde dich aus zum Musiker und werde ein Konkurrent deines Vaters, dann können wir davon leben und wir haben den Alten los.
40 Jahre später sollte dann der Sohn vor einem ähnlichen Problem stehen. Aber alles der Reihe nach. Die erste Frau von Johann Strauss' Sohn, die Sängerin Henriette Kalopetzky, stirbt nach 16 Ehejahren. Die zweite verlässt ihn dann 1882 böswillig.
Ja, so kann man das durchaus sagen. Die 25 Jahre jüngere Lili, Angelika, Dietrich, dann Steben Strauss, wollte immer eigentlich Theaterdirektorin werden und hat geglaubt, dass der Strauss-Sohn selber ein Strauss-Theater aufmachen wird.
Eduard Strauss, Richter im Ruhestand, ist der Urenkel des jüngsten Bruders von Johann Strauss' Sohn, ebenfalls Eduard genannt, und er ist Obmann des Wiener Instituts für Strauss-Forschung.
Und das hat er nicht getan, weil er dazu überhaupt nicht fähig war. Er war selbst kein Manager, hat immer Managerinnen um sich gebraucht. Und das ist halt enttäuscht worden, diese Hoffnung. Aber der Direktor Steiner vom Theater an der Wien, der hat ihr dann das geboten, was sie sich gewünscht hat. Und dann ging die Ehe eben aus ihrer Veranlassung in die Brüche.
Es kommt zur Scheidung. Johann Strauss' Sohn verzweifelt. Aber nur kurzfristig.
Und wie halt der Johann Strauss' Sohn so war, erstens unfähig allein zu sein und zweitens ein Mann schneller Entschlüsse. 3 Wochen später schreibt er schon meine wunderbare, meine hervorragende, meine großartige Adele. Was machst du mit mir? Mein Herz ist ganz erfüllt von dir und so weiter. Solche so und ähnliche Briefe gibt es 3 Wochen, nachdem ihn die Lili verlassen hat. Und da glaube ich schon, dass die Adele, die schon Strauss hieß, weil sie mit einem Bankier Anton Strauss verheiratet war, der aber verstorben war, sie war also Witwe, die Witwe Strauss, hat das schon sehr drauf angelegt. Sie hat das eindeutig betrieben. Sie hat auch schon kurz nachdem sie ihn kennengelernt hat, die Konfession gewechselt. Sie ist vom mosaischen Glauben zum evangelischen übergetreten. Sie hat das also schon meines Erachtens ganz gezielt gemacht. Sie wollte unbedingt die echte Frau Strauss werden.
Doch das ist leichter gesagt als getan. Die österreichische Ehegesetzgebung orientiert sich damals an den Vorgaben der gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften. Katholikinnen und Katholiken können also ihre eheliche Gemeinschaft auflösen, die Scheidung von Tisch und Bett. Sie dürfen danach aber nicht mehr heiraten. Evangelische hingegen können und dürfen das. Ein Wechsel der Konfession nach der Heirat hilft einem Katholiken, einer Katholikin trotzdem nicht, sagt der Rechtshistoriker Christian Neschwara.
Also der Konfessionswechsel allein kann nicht das Personalstatut ändern. Das wäre ja auch in der damaligen Zeit Gottes gewesen, dass man dem einzelnen Staatsbürger oder Rechtsunterworfenen eine solche Möglichkeit ohne weiteres einräumt.
Christian Neschwara war bis 2023 Professor am Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte der Universität Wien. In vielen anderen europäischen Staaten ist die Wiederverheiratung längst möglich. Doch auch die Scheidungsmigration birgt Gefahren.
Das Problem bei Eheschließungen, die nach erfolgten Trennungen des Ehebandes einer bestehenden Katholiken-Ehe im Ausland erfolgen, war, dass diese Ehen bei der Rückkehr der Gefahr ausgesetzt waren, dass sie als ungültig festgestellt werden.
Dabei stellen sich nämlich einige grundsätzliche Fragen. Können in Österreich geschlossene Ehen im Ausland überhaupt geschieden werden? Sind danach im Ausland geschlossene Ehen in Österreich gültig? Und ganz grundsätzlich, sind österreichische Gerichte an die Entscheidungen ausländischer Gerichte gebunden? Konkrete Folgen hat das dann beispielsweise bei einer Anzeige wegen Bigamie.
Dann kommt es zu einem Strafverfahren und in der Regel war dann letztendlich nach Ausschöpfung des Rechtswegs beim obersten Gerichtshof lange Zeit bis nach der Jahrhundertwende, so Anfang des 20. Jahrhunderts, eine Wende in der Judikatur abzusehen. Bis dahin erklärt der OGH solche Ehen immer für ungültig.
Auf Drängen von Adele scheint Johann Strauss Sohn schon bald in diese Richtung zu denken. Ein erster Schritt, wie es scheint, er verlässt die römisch-katholische Kirche und wird evangelisch. Sicher nicht aus Glaubensüberzeugung, sagt sein Urgroßneffe.
Nein, ich glaube, er war überhaupt nicht religiös. Vor allem, er hat den Tod nicht nur gefürchtet, sondern gemieden. Er war bei keinem Leichenbegängnis in der ganzen Familie, alles musste immer der Eduard machen. Auch bei seiner ersten Frau war er nicht am Begräbnis und so weiter. Also der hat das alles, diese ganzen transzendenten Sachen hat er von sich geschoben. Er lebte im Hier und Jetzt.
Daher könnte dieser Schritt darauf hindeuten, dass ursprünglich eine Hochzeit in Siebenbürgen geplant gewesen ist, das damals zu Ungarn gehört, sagt der Rechtshistoriker Christian Neschwara.
In Siebenbürgen gab es Kirchengemeinden, protestantische Kirchengemeinden, nämlich sowohl, wie wir das sagen, AB als auch HB, denen es durch eingeräumte Autonomie offen stand, das Eherecht rechtlich zu handhaben. Und daher sind zunächst eben Scheidungsmigranten nach Siebenbürgen gegangen, und zwar primär zu den reformierten Kirchengemeinden, weil dort das Eheverfahren einfacher war. Bei den Augsburger Gemeinden oder lutheranischen Gemeinden war das Eheverfahren kontradiktorisch. Das heißt, da musste man, um eine Auflösung der Ehe dem Bande nachzuerwirken, mit der früheren Ehepartnerin nach Ungarn reisen. Und die musste dort mitwirken. Das war also nahezu unmöglich, weil Frauen das wahrscheinlich nur in höchst seltenen Einzelfällen freiwillig auf sich genommen haben, dem Mann zu folgen und sich dann sozusagen einen Scheidungsgrund vorwerfen zu lassen, damit der Mann nach erfolgter Trennung der Ehe dem Bande nach eine neue Ehe eingehen kann. Und bei den reformierten Kirchen war das Verfahren einfacher. Da war das auch auf einseitigen Antrag möglich, ein solches Verfahren einzuleiten. Und daher sind diese siebenbürgischen Ehen auch beliebt gewesen.
Allerdings sind in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts die Hürden auf diesem Weg schon relativ hoch. So muss man schon seit 5 Jahren über einen Wohnsitz in Ungarn verfügen und 5 Jahre lang in die Steuerlisten eingetragen gewesen sein. Also richtet sich der Blick von Johann Strauss Sohn nach Westen, ins Deutsche Kaiserreich, wo die Wiederverheiratung nach der Scheidung ebenfalls möglich ist.
Eine Auslandsehe hat er ins Auge gefasst über eine Empfehlung von einem Rechtsanwalt Dr. Trutter, der das selbst durchgeführt hat. Nämlich, es ging darum, wenn ein Deutscher oder ein Bürger eines der 24 deutschen Teilstaaten mit einem Scheidungsurteil von Tisch und Bett eines österreichischen Gerichtes kam, dann konnte er, wenn er Bürger dieses Staates wird, eine legale Scheidung auch dem Bande nach erwirken. Das war in allen, das wird jetzt in der Strauss-Literatur auch immer so ein bisschen anders dargestellt, das wäre in allen 24 deutschen Teilstaaten möglich gewesen. Er wählt Coburg, also er wählt das Herzogtum Sachsen, Coburg und Gotha, weil der Trutter der Herr Dr. Trutter das dort geschafft hat und weil der Herzog Ernst II. Von Sachsen-Coburg und Gotha ein Kunstfan und ein Mäzen und selbst Komponist war.
Und bis zum Ende des Ersten Weltkriegs steht in dem evangelisch geprägten Fürstentum der Herzog auch in der Spitze seiner Landeskirche.
Und das Besondere an Sachsen-Coburg-Gotha war, dass es dort ein auf die frühe Neuzeit, wenn man so sagen will, zurückgehendes Privileg des Landesfürsten gab, das war der Herzog, dass er als Oberbischof die Ermächtigung besaß, Ehen aus eigener Machtvollkommenheit, wenn man so sagen will, zu scheiden, dem Bande nach, also aufzulösen und dadurch den Betreffenden die Möglichkeit eröffnen, eine neue Ehe einzugehen.
Verehrlicher Magistrat, besondere Verhältnisse machen es mir wünschenswert, mein Heimatrecht in der Stadt Wien aufzugeben und das deutsche Reichsbürgerrecht zu erwerben. Zu diesem Behufe wünsche ich mich für die Zukunft in der freundlichen Stadt Coburg unter der Regierung des kunstsinnigen Herzogs Ernst niederzulassen.
Schreibt Johann Strauß Sohn im Mai 1886 an die zuständigen Stellen in Wien. Im Juni wird er dann tatsächlich Untertan von Herzog Ernst. Am 11. Juli 1887 erfolgt dann die offizielle Scheidung. Ex-Frau Lili hat dem zuvor schriftlich ausdrücklich zugestimmt. Und am 15. August 1887 heiratet Johann Strauß Sohn endlich seine Adele, standesamtlich in Coburg.
Eine Veränderung in der Konfession wäre aus diesen Gründen noch nicht notwendig gewesen,
sagt Urgroßneffe Eduard Strauß.
Aber wir glauben, also wir, die Wissenden, glauben, dass es damals selbstverständlich eines religiösen Aktes, einer religiösen Feier bedurfte, um sich wirklich als verheiratet zu zeigen. Das war einfach so. Ja? Und deswegen wurde auch Johann Strauß Sohn evangelisch und dann konnte in Coburg eine evangelische Trauung durchgeführt werden in einer kirchlichen Zeremonie.
Und zwar in der Kapelle von Schloss Ehrenburg, einer der Residenzen der Herzöge von Sachsen, Coburg und Gotha. Insgesamt hatte sich Johann Strauß Sohn nur wenige Wochen in seiner neuen Heimat aufgehalten, Adele noch wesentlich weniger. Und sie sollten nie mehr nach Sachsen, Coburg und Gotha zurückkehren.
Jetzt die wahre Liebe ist das nicht.
Damit zurück zu den Ehen vor Gericht, wie sie die Historikerin Andrea Griesebner seit vielen Jahren erforscht. Franziska Nestroy ist nicht der einzige prominente Name in ihren Akten. Auch der Maler Ferdinand Georg Waldmüller und die Hofopernsängerin Katharina Weidner haben sich scheiden lassen. Im Jahr 1834. Und zwar einvernehmlich. Daher sind die Gründe dafür nicht aktenkundig.
Der Scheidungsvergleich sieht vor, dass er auf die Kinder verzichtet. Ist auch spannend. Wissen die meisten Leute nicht, dass das damals so geregelt war, weil alle davon ausgehen, die Kinder kommen immer um die Obsorge der Frau. Ne? Nein. Bei den Töchtern ganz und beim Sohn bis zum 12. Lebensjahr. Daraus kann man schließen, dass die Katharina gute Scheidungsgründe hatte.
Trotzdem bricht er schon bald einen Obsorgestreit vom Zaun. Mutter Katharina schickt Tochter Aloysia nämlich in den Schwimmunterricht. Noch dazu mit einer Kurzhaarfrisur, also gleichsam als Bub verkleidet. Für den Vater ist das inakzeptabel. Er verständigt daher sogar die Polizei. Der Streit schleppt sich über Jahre durch mehrere Vergleiche vor Gericht. Tochter Aloysia Waldmüller sollte dann später den Arzt Franz Wurm heiraten, einen Pionier der Homöopathie. Offensichtlich eine höchst unglückliche Ehe. Aloysia will sich aus gesundheitlichen Gründen scheiden lassen, wie sie in einer Eingabe an das Gericht schreibt.
Denn ein Weib, das in kaum 13 Jahren 5 Kinder geboren, sie alle selbst gesäugt hat und überdies von 3 Früh- und Fehlgeburten getroffen wurde, ein Weib, das schon einmal an einer Entzündung der Gebärmutter krank daniederlag und leider von einem derartigen Leiden wieder heimgesucht zu werden fürchten muss, Ein solches Weib kann schon an und für sich ohne empfindlichen Nachteil für die Gesundheit in keiner ehelichen Gemeinschaft leben. Wie viel gefährlicher muss aber eine solche werden, wenn dasselbe, wie ich von dem Herrn Gegner, auch Misshandlungen und fortwährende Kränkungen zu erwarten hat?
Sexuelle Gewalt in der Ehe wird als Scheidungsgrund immer wieder vorgebracht. Es kommt dann darauf an, wer der Richter ist. Das heißt, es gibt Richter, die durchaus sagen, nein, das geht nicht. Ja, die Frau hat das Recht irgendwie, oder auch der Mann, die Frau hat das Recht irgendwie, die ehelichen Pflichten bei bestimmten Gründen zu verweigern. Andere Richter sagen, nein, das ist eine Pflicht, die ist eine unbegrenzte. Sind aber eher die Ausnahme, diese Richter.
Das Gericht gestattet Aloysia Wurm, geborene Waldmüller, immerhin vorübergehend bei ihrer Mutter zu wohnen. Andernfalls hätte das als böswilliges Verlassen ausgelegt werden können. Mehr ist aus den bisher erforschten Akten nicht zu erfahren. Von der Causa Johann Strauß Sohn ist hingegen wesentlich mehr bekannt. Lilli Dietrich bleibt die große Karriere verwehrt, sagt Eduard Strauß.
Die Lilli hat auch kein glückliches Leben gehabt. Also die ist,
hat sie den Steiner geheiratet?
Nein. Sie war mit ihm zusammen und dann noch mit anderen. Dann war sie in Berlin, dort hat sie ein Fotoatelier gehabt und so weiter. Und gestorben ist sie in Bad Tatzmannsdorf. Und dort gibt es einen Grabstein und unvergessen deine Güte steht drauf.
Übrigens, Lilli hätte Franz Steiner, den Direktor des Theaters an der Wien, gar nicht heiraten dürfen. Damit endet die Scheidung des Walzerkönigs mit einem Kuriosum. Er kann dank des Coburger Abenteuers wieder heiraten. Sie bleibt bis zu seinem Tod an das Eheband gebunden. Allerdings hat auch Johann Strauß Sohn alle Rechtsakte vermieden, bei denen die Coburger Ehe eine Rolle gespielt hätte. Offenbar wollte er nicht riskieren, dass sie von einem österreichischen Gericht doch noch als ungültig festgestellt wird. Adele Strauß überlebt ihren Mann um 30 Jahre und bemüht sich bis zuletzt unermüdlich um das Andenken ihres Mannes. Johann Strauß Sohn ist bis zu seinem Tod der evangelischen Kirche treu geblieben und wird auch evangelisch beigesetzt. Und er ist auch ein Ausländer geblieben. Er stirbt am 3. Juni 1899 als Deutscher.
Und eines ist klar, auch der deutsche Johann Strauß Sohn hat Wiener Musik geschrieben. Das steht für mich außer Zweifel.
Wiener Blut, eine der bekanntesten Walzermelodien von Johann Strauß Sohn. Und derart beschwingt bedankt sich Alexandra Mantler fürs Zuhören.
Sie hören Ö1 am Nachmittag. Klaus Pirschner begleitet Sie durchs Programm. Zur vollen Stunde informieren Sie dann das Journal um 5 und das Kulturjournal unter anderem mit einem Schwerpunkt zum derzeit laufenden Impulstanzfestival in Wien. In den Spielräumen hören Sie dann Musik unter dem Motto California Dreamin' Teil 2. Und nun, Achtung, es gibt kostenlose Tickets.
Mit Ö1 zu den Salzburger Festspielen. Der Festspielsender vergibt heute Karten für den Abend der Reihe Tenorissimo, Canto Lirico, am Montag, den 27. Juli um 20 Uhr im Haus für Mozart. Tenor Michael Spiers singt, begleitet vom Ensemble Il Pomodoro, Arien von Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Baldessare Galuppi und anderen. Machen Sie mit, rufen Sie an unter der Telefonnummer 01 501 70 31 70.